Genau. Also wir unterscheiden zwei Formen. Das eine ist Familientherapie und das andere ist Familienrekonstruktion. Hat zweierlei Zwecke. Das eine ist, dass ich mit Familie, aber mit ähnlichen Elementen durchspielen kann, wie jeder diese Familie erlebt. Nicht gewünscht und eher wünschenswert. Das heißt, ich mit für jedes Familienmitglied unterschiedliche Bilder auch regelrecht nebeneinander legen. Weil man davon ausgeht, ähnlich wie die Elefantengeschichte, wo sechs Blinde versuchen, einen Elefanten von unterschiedlichen Perspektiven zu beschreiben.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und heute spreche ich mit Eva Wiebrecht. Eva ist eine der führenden Figuren in der systemischen Arbeitswelt, die in der dritten Generation die Arbeit der Familientherapeutin Virginia Satir weiterführt. Eva ist dafür bekannt, den Satir-Ansatz integriert zu haben mit generativen Elementen und körperzentrierter Arbeit. Eva, schön, dass du heute da bist. Wir haben ja ein ganz besonderes Setting. Du bist gerade zu Besuch in Wien. Und wir haben halt in dem virtuellen Tonstudio hier unser Interview aufgebaut.
Ja, schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Eva, wir kennen uns ja schon seit 2007 und sind seit der NLPU in Santa Cruz, wo wir auch Roommate waren, miteinander befreundet und haben uns nie aus den Augen verloren. Eva ist aus Köln, dekliniert die 10 Kölner Gebote perfekt, kommt aus einem soliden, erfolgreichen Familienunternehmen im Facility Management, das heißt aus der Gebäudereihung, auch hier in der dritten Generation. Und Eva hat einen ganz bunten Blumenstrauß an Erfahrungen, angefangen mit eigener Führungsarbeit, über, dass sie heute Lehrende ist für Führungskräfte und in Begleitung von Einzelpersonen aus Familienunternehmen. Und es ist fast immer getanzt, es wird getanzt nach dem Motto, tanz dich ins Glück. Und wenn ich halt das spanische Wort dazu nehme, wir sagen gerne, das Getanzte kann man mir nicht wegnehmen.
Schön.
Ja, Eva, habe ich noch irgendwas vergessen?
Na, ich glaube, das war schon ganz reichhaltig. Also ich bin ganz gerührt mit der Anmoderation. Vielen Dank.
Ja, total gerne. Ja, und ich mache das ganz gerne, dass bevor wir jetzt einsteigen, also zusätzlich zu dem, was jetzt die Intro und die Vorstellung von dir ist, was sollten denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch wissen, was sind deine 3 Meilensteine, die dich auf deinem bunten, teilweise ja sehr spannenden, teilweise auch holprigen Weg dazu gebracht haben oder zu dem gemacht haben, was du heute bist? Welche 3 Stationen haben dich hierher gebracht?
Ja, ist interessant. Also während du mich das fragst, taucht als allererstes aus, ich bin mal ursprünglich ausgebildet, auch als Tänzerin. Mhm. Hatte sogar ein Scholarship für eine Fortsetzung meiner tänzerischen Tätigkeit in Chicago bei Gus Giordano. Das war so ein spezieller Ansatz. Und das Thema Tanz und Bewegung, Körperorientierung, hat wieder eine Heimat bei mir gefunden. Mhm. Eine zweite interessante Station, die fällt mir gerade ein. Ich bin auch Reiterin. Also als Kind, als Jugendliche bin ich mit Pferden groß geworden. Und das Thema Führung und vor allem Kongruenz in der Führung kann man hervorragend mit Pferden kennenlernen. Vor allem auch, was Kräfteverhältnisse anbetrifft. Also wer hat die Horsepower, also wer hat wirklich die größere Kraft, und das ist sowas wie eine Ausrichtung zwischen Reiter und Pferd und eine Klarheit geben muss. Und das hat mich in meinem Großwerden begleitet. Und dann ist natürlich ganz wichtig, meine Herkunft aus einem Familienbetrieb zu kommen. Das ist eben gesagt, aus der dritten Generation. Und das Thema 3 Generationen, Entwicklung und Lernen hat mich also ein Leben lang begleitet und ich habe das dann quasi weiter fortgesetzt, was meine lehrenden und ausbildenden Tätigkeiten anbetrifft.
Ja, wir sind hier heute in dem Podcast Love to Lead, New Work und New Leadership, der mir im letzten halben Jahr ein ganz wichtiges Herzensprojekt geworden ist. Und wir haben uns im Vorfeld ja auf den Titel geeinigt für diese Episode Lead for Peace. Wenn 6% der Weltbevölkerung sich selbst gut steuert, haben wir den Weltfrieden. Das ist natürlich eine sehr, sehr knackige Hypothese. Aber hilf uns doch nochmal, wo kommt denn das her?
Ja, es muss man ein bisschen tiefer aufbohren natürlich. Mhm. Und jetzt ein bisschen einfach gefasst. Also die Hypothese kam ursprünglich von Virginia Satir, die mal ursprünglich Lehrerin war. Dann war sie nachher Familientherapeutin. Später ist sie dann Kommunikationsexpertin geworden. Und am Schluss hat sie sich tatsächlich dem Thema Weltfrieden verschrieben. Und ihre Mission in der Arbeit, die ich heute weiter fortsetze und in mir im Herzen ganz tief trage, heißt Frieden in mir, Frieden zwischen uns und Frieden über uns hinaus. Und bedeutet, dass wenn ich wirkliche Friedensarbeit in mir mache mit all meinen unterschiedlichen Anteilen und damit eine friedvolle Einladung in Begegnung mit jedem anderen Menschen bin, dann hat das einen Auswirkungseffekt, also wie ein Stein, den ich ins Wasser werfe und dann so, dass so seine Wellen schlägt. Das ist so das Bild für mich dazu, dass wir uns also wechselseitig mit unserer Art der liebevollen Begegnung tatsächlich ein Teil zum Weltfrieden sind. Und ihre sehr knackige Hypothese war, wenn 6% sich dieser tatsächlich ganz aufrichtigen, kongruenten inneren Friedensarbeit widmen, dann wäre Weltfrieden möglich. Und ich finde das eine wunderbare Idee. Glaube ich noch ganz fest. Und das ist tatsächlich die Passion meiner Arbeit.
Ja, ist auch eine sehr schöne Einladung, sich dem Thema und dieser Arbeit auch zu widmen und auch mal neugierig zuzuschauen, dazuzukommen, was du machst. Also wir haben jetzt über deine Arbeit und auch über deinen bunten Blumenstrauß gesprochen. Was könnten wir uns, wir sehen ja dritte Generation und da sind da drei Themen, die Schwerpunkt sind. Was können wir uns unter deinem Dreiklang von der Lehrtätigkeit in der Gebäudereinigung für Führungskräfte, auf der anderen Seite im psychosozialen Bereich, in der Ausbildung von Psychotherapeuten und dann in der Weiterführung der Arbeit von Virginia Satir vorstellen? Magst du uns das mal erklären?
Ja, also die sind ganz eng miteinander verknüpft. Mhm. Das ist ja komisch, wenn man sagt, ich bin im unternehmerischen Kontext tätig und vor allem Facility Management und auf der anderen Seite psychosozialer Raum, also vor allem familientherapeutische, Familiencoaching-Arbeit. Das wirkt erstmal so wie zwei Welten, miteinander stehen. Und das, was sie vielleicht vereint, das würde man in der Führungsarbeit Führung durch Vorbild nennen. Und für mich steckt da das Thema drin, was ich vielleicht es gibt so eine Metapherngeschichte, bei Gandhi mal erzählt worden ist. Also was mich trägt, ist zu sagen, sei die Veränderung selbst, die du in dieser Welt sehen möchtest. Das heißt, sei die Führungskraft, die du einladen möchtest in Begegnung mit deinen Mitarbeitern, wenn es zum Beispiel ums Facility Management geht. Und das kann man natürlich auch auf elterliche Beziehungen genauso projizieren. Also Kinder lernen nicht an dem, was gesagt wird. Sei mal nett zu deinem Bruder und dann sage ich das in meinem harten Ton, sondern das, was ich vorlebe, also das, was ich mir abschauen kann. Es wird modelliert, nachgeahmt und genauso passiert das natürlich auch im Führungskontext. Und es gibt so eine wundervolle Geschichte von Mahatma Gandhi, die wird übertragen erzählt. Ich weiß gar nicht, ob die je real stattgefunden hat. Da ist also eine Dame, die weiß, die ist sehr besorgt um ihren Sohn und der genießt die Süße und nascht so wahnsinnig gern. Die ist aber schwer diabeteskrank und die macht wahnsinnig Sorgen. Und sie weiß, dass also der Sohn Gandhi wahnsinnig bewundert. Und also die sind aber sehr weit weg. Also die wandern 2 Wochen lang, um Gandhi zu besuchen und bei ihm vorzusprechen. Und nachdem sie endlich dran sind, bittet also die Mutter, den Mahatma Gandhi, dem Sohn zu erklären, als Vorbild, als Führungspersönlichkeit, könntest du meinem Sohn sagen, dass er bitte nichts Süßes mehr essen sollte, weil ich mir so Sorgen mache, weil das für ihn ganz schädlich ist. Und dann nickt er ganz freundlich und ganz sanft und sagt, gute Frau, geh wieder nach Hause und komm in 2 Wochen wieder. Also sie wandert dann lange nach Hause, bleibt zu Hause, wandert ewig lange wieder zurück. Und das Gleiche passiert in Wiederholungsschleife. Und dann sind sie dran. Und dann spricht sie wieder vor mit ihrem Sohn. Und dann guckt Mahatma Gandhi also den Sohn ganz freundlich an und sagt, deine Mutter ist eine sehr weise Frau. Höre auf die weisen Worte deiner Mama und versuche, dass der Versuchung der Süße, der Datteln oder der Schokolade zu verzichten und höre auf die weisen Worte deiner Mama. Also gesagt, getan, die Mutter dreht sich etwas verwirrt um irgendwann, möchte das klären und findet das also komisch, warum er das nicht direkt beim allerersten Mal gesagt könnte. Und dann sagt er zu ihr, gute Frau, zu dem ersten Zeitpunkt habe ich selber die Süße genossen und selber gerne Datteln und Schokolade genascht. Insofern hätte ich ihm das nicht sagen können. Zum Aufrichtigkeit, also Kongruenz, also die Worte, die wirklich auch mit einer gelebten Wirklichkeit gepaart sind, das ist Teil meiner Arbeit, die ich also im Grunde in der familientherapeutischen Kontext Leuten beibringe, dass es darum geht, in sich Dinge zu einer Aufrichtigkeit und einer Ehrlichkeit in sich selber, aber auch zu anderen zu bringen. Und das Gleiche gilt in der Führungskräftearbeit. Also wenn jemand als Vorbild wirken kann, dann hat das eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Wirkung in der Glaubwürdigkeit, als wenn ich nur was erzähle. Und dann habe ich das rhetorisch in schöne Worte gepackt. Und da vereint sich das ein Stück weit für mich.
Ja. Das ist ja auch in vielen Führungsleitbildern, sei Vorbild oder führe mit Vorbildfunktion. Ja. Dass wir auch wirklich sagen, ja, also es ist ja nicht unbedingt so, dass wir Menschen immer so führen sollten, wie wir selber geführt werden, aber sei Vorbild, ja, und achte darauf, was die anderen brauchen. Jetzt ist ja das, was Virginia Satir gemacht hat, eine Arbeit der Familienrekonstruktion. Und wir erleben ja auch ganz häufig, dass Menschen gerade in schwierigen Situationen sich auch in der Aufstellungsarbeit Hilfe suchen, um bestimmte Dinge besser entweder zurückzuruckeln oder zurechtzuruckeln oder zurechtzurücken. Was ist denn der Unterschied, vielleicht so ganz kurz, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild davon bekommen, was ist jetzt anders als die klassische Aufstellungsarbeit, die wir ja auch gerne mal in Unternehmenskontexten auch sehen, also jetzt nicht Familie, sondern wirklich auch Organisationsaufstellung. Und ich kenne es ja selber auch, dass wir das gerade auch in den Lockdown-Zeiten auch online gemacht haben, was ja möglich ist, weil die Repräsentanten dann auch online dazugeschaltet werden können. Aber was ist der Unterschied oder besser gesagt, was ist der Fokus in deiner Arbeit?
Ja. Eine sehr schöne Frage. Ich glaube, sehr komplex. Da könnte man fast einen ganzen Podcast im Detail drüber machen. Ich versuche das wirklich kurz zu fassen. Also erstens mal, es gibt vielleicht eine Reihenfolge. Also Virginia Satir war vor Aufstellungsarbeiten. Also die hat im Grunde das Thema mit theatralen, also psychodramatischen und Theaterelementen begonnen zu arbeiten und zu erforschen. Und zwar war ihre Idee, dass sie in ihrer klinischen Forschung die Geschichtserzählung, also wie hat jemand subjektiv sein Großwerden, sein Lernen in der Familie erlebt, ganz subjektiv. Und um das ganz originalgetreu nachvollziehen zu können, hat sie also die Klienten eingeladen, diese Episoden ein bisschen zu erzählen. Und sie hat die dann rollenmäßig dargestellt, nachgestellt. Das passt natürlich irgendwie auch ganz gut dazu, dass wir als Kinder ganz natürlicherweise eine totale Lust daran haben, gemeinsam Rollen zu spielen. Ja, das ist was ganz Ursprüngliches. Also du sagst, du bist Mama, du bist Papa, du bist der Kühlschrank und hier ist übrigens noch ein Bus und dann gibt's noch ein Pferd oder weiß ich nicht was.
Die Lehrerin oder so habe ich auch gespielt.
Und dann geht's los. Und dieses natürliche spielerische Empfinden und Dinge, also auf eine Bühne des Erlebens zu bringen, weil man durch solche szenischen Darstellungen Dinge sich nochmal wieder ein bisschen unter die Haut gehen lassen kann. Also erlebbar werden, Dinge spürbar werden. Die hatte intuitiv damals schon das Wissen, dass wenn wir wirklich tiefgreifende Veränderungsarbeit, die nachhaltig ist, also die wirklich substanziell nachhaltig ist, verändert gelebt wird und nicht nur verstanden, dann braucht die Kombination aus rechter Hirnhälfte und linker und die zusammengebracht. Und da die meisten schwierigen Themen, die einen blockieren, sehr früh verortet sind, wohnen die im Regelfall in der rechten Gehirnhälfte. Und da ist halt Bild, da sind Symbole, da sind eher körperbezogene Arbeiten, da sind Dinge, die mehr unter die Haut gehen, also emotionale Aspekte haben. Und es muss man sagen, es ist auch einfach unterhaltsam. Also sich Themen in einer unterhaltsamen und spannenden Weise zu widmen und das ein bisschen größer zu machen und ein bisschen kleiner und damit zu spielen, das verlockt auch sofort eine Einladung, Dinge flexibler werden zu lassen. Das Problem, dass wir starr sind. Ich habe eine Erklärung für eine Situation und nichts anderes. Und dann werde ich starr und dann bin ich so ein bisschen gefangen und dann werde ich klein und dann geht das Selbstwertgefühl runter. Und ich habe das Gefühl, es gibt keine Alternative. Und Spiel erlaubt einem, wie gesagt, zu spielen. Ich kann es mal so machen und so und vielleicht können wir es so drehen. Und auf einmal fange ich an, in Alternativen zu denken. Und Dinge werden flüssiger, so nenne ich das. Sie werden weicher, sie werden anders, geöffneter. Und es erlaubt mehr Möglichkeits- und Spielraum. Und darum geht's. Also weicher werden in den Interpretationen und nicht nur eine Wahrheit zu haben.
Und du hast gesagt, dies war in der im Ursprung so, dass teilweise die Rekonstruktion, an der hat die ganze Familie teilgenommen, dann 3 Tage und auch mehr gedauert haben. Das heißt, das musste schon wo auch sehr spaßig und kreativ sein, weil nicht alle haben dann jederzeit auch gerne mitgemacht. Aber es war halt ein längerer Prozess und nicht nur eine kurze Einheit, sondern die gesamte Familie ist dann praktisch in diesem Theaterstück gefangen gewesen oder durften mitmachen.
Ja, genau. Also wir unterscheiden 2 Formen. Das eine ist Familientherapie und das andere ist Familienrekonstruktion. Mhm. Hat 2 Zwecke. Das eine ist, dass ich mit Familie, aber mit ähnlichen Elementen durchspielen kann, wie jeder diese Familie erlebt. Nicht gewünscht und eher wünschenswert. Das heißt, ich mit für jedes Familienmitglied unterschiedliche Bilder auch regelrecht nebeneinander legen. Mhm. Weil man davon ausgeht, ähnlich wie die Elefantengeschichte, wo 6 Blinde versuchen, einen Elefanten von unterschiedlichen Perspektiven zu beschreiben, dass jedes Familienmitglied einen Teil des Elefanten beschreibt und damit das Gesamtkonstrukt der Familie beschreibbar wird. Das wäre Familientherapie. Mhm. Gleiche stilistischen Elemente. Dann haben wir Familienrekonstruktion. Und da geht es darum, dass ein Klient mit einem eigenen Wunsch einer Veränderung andere Rollendarsteller einlädt, seine Familienmitglieder so zu spielen, wie er das für sich oder sie das für sich subjektiv erlebt hat, um dann Möglichkeiten zu finden, in eine Veränderung zu gehen. Also da ist die Fokussierung auf einen Klienten und nicht die Gesamtfamilie, aber die Familie erlebt, die ist natürlich implizit mit drin. Und so haben wir da unterschiedliche Elemente, mit denen wir arbeiten. In der Ausdrucksform sehen die sehr ähnlich aus.
Mhm. Genau. Ja, jetzt bin ich ja selber schon mal Teilnehmerin bei einer deiner Ausbildungen gewesen. Also es ist dann 1 Woche und wir haben unterschiedliche Fallbringer, Fallbringerinnen, die ihre Themen bearbeiten, also sehr, sehr tief berührend. Aber warum ist aus deiner Sicht diese Arbeit mit der Lehre von Virginia Satir gerade heute so, so wichtig? Also wir kennen ja die Unter, aber warum? Glaubst du, ist das etwas, was neben Coaching, Psychotherapie, Aufstellungsarbeit, warum gerade jetzt dieser große Fokus? Wie gesagt, sind 3 Generationen, aber du hast jetzt auch gesagt, das ist gerade jetzt. Und als du begonnen hast, dich da tiefer zu interessieren und auch die Ausbildung zu machen mit ganz viel Aufwand, dass du hin und her geflogen bist, warum war es, also jetzt nicht nur für dich, aber dieser Blick auf den Weltfrieden, warum ist es gerade heute so wichtig, so zu arbeiten?
Ich mag vielleicht zu der Mission von Virginia, die ich trage, weiter die 4 Kernziele mal benennen, die sie in ihrer Arbeit hat. Und dass die Kernziele heißen, dass man Menschen dabei hilft, ihren Selbstwert zu erhalten oder den Selbstwert dafür zu sorgen, weil wir viele Erlebnisse haben, wo unser Selbstwert ziemlich reduziert ist und man sich dann irgendwie klein fühlt und nicht optimal versorgt und dann bewältigt man eher Situationen, man verteidigt sich. Also wir nennen das so Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, in die ich dann anklage oder beschwichtige oder dicht mache oder ablenke vom Thema. Aber ich bin nicht im Kontakt mit dem anderen. Ich bin einfach nur in meiner Bewältigung, in meinem Schutzmechanismus. Und Selbstwertgefühl hoch bedeutet, dass ich im echten Kontakt mit anderen sein kann und zuallererst mal in Kontakt mit mir. Mhm. Dann ist Kongruenz möglich. Das ist also Nährung von Kongruenz. Und Kongruenz heißt bei uns Aufrichtigkeit. Also ich kann mich ganz transparent veröffentlichen mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen und das, was ich wirklich will. Ich kann sehr direkt sprechen und sehr direkt wählen, mit wem ich rede und was ich da genau miteinander verhandeln will. Und gehe nicht um den Baum, ich gehe nicht um die Ecke und hoffe, dass jemand meine Gedanken lesen kann oder sowas. Also Kongruenz hoch genährt, Selbstachtung hoch, die gehen Hand in Hand. Das ist ein zweites Ziel und es gibt Kompetenzen, die ich lernen kann, um das zu nähren. Das dritte Ziel ist Selbstverantwortung. Ich beantworte selbst und bin nicht immer in der Reaktion, dass wenn es stressig wird, habe ich keine andere Wahl, als in einer Weise zu reagieren, sondern ich kann antworten auf Dinge. Und der letzte Teil ist, der eigene Choice-Maker zu werden, also eine eigene Wahl echt zu treffen und im was ich eben erwähnt hatte, im gandhischen Sinne wirklich die Veränderung zu leben und darzustellen und mich anzubieten, egal was die anderen tun, die ich in der Welt sehen möchte. Und die Virginia hat so ein schönes Bild gewählt. Das heißt nämlich, häufig sehen wir kleine Menschen in sehr großen Körpern. Heißt, man hat einen Körper da rumstehen, aber derjenige, der agiert, ist eher so ein kleines Kind, was das Ü-Ei nicht bekommen hat und die Klamotten hinschmeißt und sagt, bäh, das möchte ich aber so nicht. Und man hat mit einem Sechsjährigen zu tun. Das, was wir brauchen, sind große Leute in großen Körpern und das ist im Grunde das Bild und der Auftrag für die Arbeit und dann Selbstführung, also Kongruenz und wirkliche Selbstführung möglich. Und ich glaube, es braucht eine Welt oder es braucht heute Leute, die groß sind, in großen Körpern und in dieser Welt tatsächlich die Dinge einbringen und ein bisschen mehr beatmen, die wir mehr sehen wollen. Also echten Kontakt, dass man sich wirklich wieder begegnet. Wir haben so viel Spaltung und Diskurs, dass der wieder möglich ist. Kannst du meine Meinung, die anders ist als deine, aushalten und wir müssen uns nicht trennen? Also ich bin anders als du und das ist eine Bereicherung. Das ist macht mich neugierig, erzähl mir mehr von dir. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer du bist, obwohl wir vielleicht Ehepartner sind. Und die Hypothese ist, man müsste sich doch ständig ganz eng nah kennen. Nein, es ist viel interessanter, wenn man sich ein bisschen erlaubt, nicht genau zu kennen und zu sagen, erzähl mir mehr von dir. Oder wer bist du geworden, wenn du auf einer Ausbildung warst und hast was Neues gelernt? Wahrscheinlich bist du jemand Neues. Erzähl mir doch davon, dass wir nicht uns festhalten oder festfrieren. Und das braucht es auch in der Wirtschaft. Es braucht es in der Politik für mich. Es braucht es in der Weltpolitik, wenn ich mich draußen umschaue. Dann finde ich, wenn ich mal uns als Menschheitsfamilie sehe, und was in den Kleinfamilien passiert, also wir sehen die Ursprungsfamilie als den Mikrokosmos dessen, was im Makrokosmos passiert. Und ich finde, der Menschheitsfamilie geht es im Moment nicht so gut. Auf jeden Fall ist das mein subjektives Empfinden.
Mhm, absolut. Ja.
Und da würde ich mir mehr Wärme wünschen, da würde ich mir mehr Begegnung wünschen, mehr Neugierde, Interesse, Aufrichtigkeit, Aufmerksamkeit, wirkliches sich sehen und sagen, Mensch, erzähl mir mehr von deiner Unterschiedlichkeit, lass mich bereitern wieder. Und ich finde, dafür ist die Arbeit hervorragend gemacht, weil es immer wieder eine Rückbezüglichkeit zu dir selbst gibt. Wenn du dich getriggert fühlst, zum Beispiel von jemand, ist es nicht der andere, sondern was ist es in dir, was da ausgelöst wird und kannst du das befrieden, sodass du beim nächsten Mal dieser Person ganz anders begegnen kannst.
Ja.
Eine Frage stellen. Ich kann verwundert sein. Ich kann sagen, Mensch, aua, das tat irgendwie weh. Was ist denn da passiert? Also wir können irgendwie uns gut beatmen durch eine gute Kommunikation. Und das wünsche ich mir total. Mhm. Und dafür ist das Modell hervorragend, weil es Kommunikation, die innere Welt, die innere Friedensarbeit und auch das Verständnis vor allem. Also Bewusstheit, wie bin ich zu der Person geworden aus meinem Lernen, die ich heute bin? Und wie macht das, was mir im Weg steht, heute noch Sinn, wenn ich mal auf mein Gelerntes 3 Generationen zurückgucke? Mhm. Und gibt es vielleicht Ressourcen, die ich noch gar nicht komplett zu mir genutzt habe und da Wege freizuräumen? Ich habe manchmal das Bild von diesem Pümpchen von der Rohrverstopfung. Also kommt aus dem Handwerk und da gibt es so diesen Pümpi, dass wenn so ein Rohr verstopft ist und da sind Haare oder Papier oder so, ja. Im Grunde wollen wir die Rohrverstopfung mit dem Pümpi lösen, damit es wieder so alles durchfließen kann. Und ich finde, ich sehe so manche Rohrverstopfung in uns im Außen und auch bei mir manchmal. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Fluss und ein bisschen mehr menschliche, freundlich, gute Begegnung. Und das wäre doch ein wunderbarer Start.
Sehr cool. Sehr cool. Du, es ist ja so, also wir sind ja im Thema Führung und gerade dieses Thema der Führungsrollen. Du hast gesagt, also auch so sich zu trauen, so zu sein, wie man ist. Und da merke ich, und ich habe das, glaube ich, auch selber ganz zu Beginn meiner Führungskräfteausbildung, die ich geleitet habe, auch gesagt, na ja, ihr habt so eine Rolle, ja, also ihr kommt ins Unternehmen, ihr seid mit einem Mal in den Werten des Unterorganisation und ihr habt hier eine Rolle, die ihr euch damals einmal vor 25 Jahren zugeschrieben habt. Und du machst ja auch viel Arbeit mit Hüten, mit unterschiedlichen Rollen, wenn es darum geht, die Repräsentanten einzuladen, praktisch in diese Rollen zu schlüpfen. Nur oftmals ist gerade diese Führungsrolle ja auch so verstanden, dass man sagt, du, ich bin jetzt in meiner Führungsaufgabe, in meiner Rolle, in meiner Position. Da muss ich ein bestimmtes, ja, wie im Theater, sowas Bestimmtes anziehen. Ich muss mich bestimmt verhalten. Und dann gehe ich raus und stelle fest, eigentlich habe ich mich den ganzen Tag, ja, anders verhalten, als ich selber bin. Bin so gegen meine eigenen Energien geschwommen und das ermüdet total.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so etwas zu sagen, was tue ich denn auch tatsächlich, um bei meinen Kräften zu bleiben, um wirklich so in der Mitte zu sein und alles wieder am richtigen Platz zu haben oder so wie du sagst, dann mal eben die Verstopfung gelöst zu haben. Aber wie genau machst du das denn? Wie kann man das kennenlernen, wie du arbeitest, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde ganz gerne das mal kennenlernen, wie die Eva, die praktisch die Erfahrung von der Virginia Satir heute in die Welt bringt. Du bist ja sehr, sehr international unterwegs, kommst gerade aus Brasilien, bist jetzt hier bei uns in Wien. Morgen fliegst du zurück nach Köln, von da geht's wieder nach Stuttgart. Das heißt, ich erinnere mich, als du die Idee hattest mit dem Virginia Satir Institut, dass du mir gesagt hast, das wird ein Flying Institute. Und so ist es ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da eine Akademie gibt im Sinne von, da ist ein Haus, sondern auch das ist deine große Flexibilität. Wie genau arbeitest du?
Ich muss es ergänzen. Also Köln ist ein kleines Haus. Da gibt es
schon ein kleines Haus.
Institut, aber klein als Ort. Und ansonsten ist es tatsächlich ein sehr fliegendes, sagst du gerade, ein mobiles Institut. Und dann gibt es Satelliten vor Ort. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Gruppe in Brasilien, die Arbeit fortsetzt und es etablieren sich unterschiedliche Leute, die Fortsetzung auch so, ich sage das immer so, my way, Eva's way. Mhm. Also weil es natürlich auch durch meinen Erfahrungsfilter und durch meine Art, das zu machen, durchfließt. Und es hat sicherlich so meine Handschrift. Du hast eben das Thema Führungsarbeit im unternehmerischen Kontext angesprochen. Ich gehe mal in beide Richtungen. Bleib mal dabei. Also zum Beispiel, wenn ich im Facility Management das Thema Rolle einführe, also Führungsrolle, dann gebe ich meinen Leuten erstmal den Hinweis, dass sie auf ihren Selbstwert selber achten. Also zum Beispiel gibt es sehr viele Körperübungen. Ungewöhnlich für den einen oder anderen, aber der Körper weiß immer, wo jetzt ist. Und wenn ich im Jetzt bin, dann bin ich einfach in meinem Erwachsenen-Dasein und ich bin präsent und dann bin ich meistens relativ gut gefüllt mit meinen heutigen, ich sag mal, Qualifikationen, mit meinen Kompetenzen, die habe ich einfach zugänglich.
Mhm.
Insofern gibt es einerseits Vorbereitungsübungen. Also ich habe zum Beispiel eine Coach-Übung, damit ich zentriert und offen bin und meine Sinne aufgespannt sind und mich verbunden fühle und so das Gefühl habe, ich bin nicht nur meine Rolle, sondern ich bin ein bisschen mehr und ich bin versorgt mit Kompetenzen. Ich lade Leute dann ein, manchmal ein Bild aus diesem dramatischen Richtung ein Bild zu machen. Und zwar mache ich zum Beispiel aus einer Person zwei. Ich nenne das dann so hier Schizophrenie mit Anleitung, Gänsefüße, für gewünschte Zwecke. Mhm. Das heißt, ich stelle zwei Leute hintereinander und sage, eine Person, das ist die Privatperson. Das und zwar mit all deiner Seinsweise. und dann stelle ich eine zweite Person davor und die setzt sich dann einen Hut auf und dieser Hut steht dann symbolisch für die Führungsrolle und zwar die Rolle, in der ich auftreten möchte. Und dann ist es mir wichtig zu sagen, du darfst du selber bleiben. Du sollst dich nicht verstellen, aber du wirst dir bewusst darüber, dass du in dieser Rolle Unternehmensleitlinien, bestimmte Werte, bestimmte Budgets und vor allem bestimmte Erwartungen repräsentierst. Also das ist jetzt kein privater Raum, sondern wir haben da eine Zielsetzung, wir haben Zweck und da gibt's Budgets und da gibt's ganz klare Erwartungen. Das heißt, in meiner Rolle, in meinem Amt stehe ich dafür ein, dass ich so gut wie möglich und klar wie möglich meine Erwartungen für ein gutes Ergebnis an meine Mitarbeiter klar und direkt und transparent und vor allem freundlich und wertschätzend transportieren kann. Und ich hoffe, dass die auch wieder hell sehen können und genau wissen, was denn ihr Job ist. Das verstehe ich unter einer Führungsrolle. Dahinter stehe ich aber in meiner privaten, sagen wir mal, mit meinen privaten Werten. Es gibt Leute, die sind sehr harmonieorientiert. Und wenn dann der Mitarbeiter wieder borstig ist und gar nicht so einverstanden ist mit meinen Ansagen, kann das manchmal sein, dass man sich dann so ein bisschen unwohl dabei fühlt. Und wenn ich als reine Privatperson ohne mein Amt und meine Rolle und meine Kompetenzen mit Führungsmöglichkeiten nach vorne stelle, also ich mich privat ausgestellt fühle, dann kann das sein, dass man mehr mit seiner Harmoniewünschen agiert und dadurch im Grunde eine Konfliktsituation entsteht. Also ich agiere sehr stark mit Bildern und erkläre dann die Themen, lass Leute das dann ein bisschen ausspielen. Wenn wir eher in diesem psychosozialen Raum sind, dann mache ich das ähnlich. Da ist es aber so, dass es dann vielleicht nicht darum geht, wie kann ich meine Rolle als Führungskraft und meine Privatperson schützend dahinter stellen, sondern geht es darum, dass ich eventuell bemerke, Mensch, ich habe da einen Kontakt, eine Begegnung mit einer anderen Person und irgendwie fühle ich mich unwohl und ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann mache ich manchmal transparent über so einen Hut, kann es sein, dass dich die Person an jemanden erinnert, den du kennst. Mhm. Und so hast du, das nennen wir so unfinished business, mit dieser Person gibt es irgendwie noch was. Das ist nicht so ganz rund. Und wenn wir sowas sichtbar machen, also ich nehme Hut und dann nehme ich übrigens auch einen Schal, also wie so einen durchsichtigen Filter, den ich zwischen die Beziehungsebene lege, dann es könnte sein, dass zwischen euch so Aspekte sind, also Erfahrungen, Erlebnisse, die du mit dieser anderen Person gemacht hast, die irgendwie gerade zwischen euch genauso laufen. Also spür mal diesen Filter und all diese Erlebnisse und Erfahrungen. Und nimm das mal aus der Beziehungsebene raus, also entschleier das regelrecht. Die Buddhisten nennen das the veils of misconception, also die Schleier der Verzerrung, der Missverständnisse. Und dann nimm auch mal langsam den Hut weg und sag, ich habe den Hut aufgesetzt und das war der Hut meiner Mutter, aber du bist ja gar nicht meine Mutter. Also setze ich dir den jetzt mal ab, den aus der Beziehung raus, damit ich mir selber bewusst mache, dass ich mit dir Kontakt haben möchte. Und dann einmal sowas ganz Erstaunliches, dass man auf einmal merkt, kann ich mir nicht erklären, ich habe jetzt hier so einen Schleier in der Hand gehabt und habe den weggetan, ich habe den Hut weggenommen und irgendwie fließen auf einmal Tränen, irgendwie fließt auf einmal eine Berührung oder ich kriege eine Gänsehaut, also der Körper spricht mit einem und sagt, etwas ist hier gerade passiert. Ich hatte ja gerade die ganz großartige Situation in Wien, wo wir eine ältere Schwester tatsächlich und eine jüngere hatten. Und die beiden, da merkte ich, es ist ein guter Moment. Und die habe ich diese Hüte enthüten machen lassen. Da ging es darum, dass eine gerne die kleine Schwester als kleine Schwester erhalten möchte. Dabei ist sie groß geworden und die wollen sich im Prinzip als Frau zu Frau heute begegnen. Und als wir diesen Austausch gemacht haben, war... Und im Englischen sagt man so schön, the proof is in the pudding. Man konnte in der Pause erkennen, wie die ein ganz anderes, interessiertes Gespräch hatten, war Lebendigkeit. Also es war wie so ein Neuanfang. Also es ist wirklich wie so eine Neugeburt, ein Neubeginn einer Beziehung, die vorher irgendwie geladen ist mit anderen Projektionen und anderen Dingern, die man gar nicht so bewusst hat und durch das Unbewusste bewusst machen. Und das Entrollen in dem und das Entschleiern wird auf einmal etwas freier und das heißt ein Neubeginn. Mhm. Und die Sehnsucht nach mehr Kontakt, nach aufrichtigem Kontakt, dass der auf einmal da ist. Und das ist wunderbar. Also so Symbole und unterschiedliche Elemente, um solche Dinge zu inszenieren. Mhm. Das war jetzt ein Beispiel dazu.
Ja, sehr schön. Ja, du, und wo kann man dich oder wie kann man das kennenlernen? Wo bist du buchbar, besichtigbar, ja, Teilnehmende? Wie kann man das machen?
Ja, also gerade aktuell hatten wir eine Gruppe, die hat gesagt, wir wollen unbedingt mit dir weiterarbeiten. Können wir dich gewinnen, hierher zu kommen? Mhm. Einmal formieren sich ganze Gruppen und sagen, das finden wir spannend und kommst du dahin? Mhm. Und dann ja, wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Wann kriege ich das eingerichtet? Wir brauchen eine gewisse Mindestzahl an Gruppen und lasse ich mich so einladen. Also das ist das mobile Institut. Dann gibt es ein paar Dinge, die ich in Regelmäßigkeit mache. Also im Sommer zum Beispiel wieder, da freue ich mich sehr drauf. Im August, da gibt es in Abano Therme ein wundervolles Metaforum. Das ist also ein Begegnungsort, wo ganz viele tolle Kollegen zusammenkommen, die so ihre Künste gemeinsam zeigen und ich werde dort eine Intensivwoche anbieten, wo man das Thema Familienrekonstruktion und Parts Party, auch ein sehr schönes Format von Virginia Satir, kennenlernen kann und intensiv daran arbeitet. Metaforum gibt es auch in Brasilien, da arbeite ich und ansonsten bin ich bei Arbeitgeberverbänden der Gebäudereinigung fest gebucht und Unternehmen laden mich in ihre inhäusig ein zu Veränderungsarbeit. Und ansonsten kann man nach Köln kommen. Da ist mein Sitz. Und da habe ich ein kleines Institut, ein Institutsort. Und dort arbeite ich mit Einzelpersonen, Paaren, Familien und auch mit Gruppe.
Sehr schön. Und für alle, die sich für Abano entscheiden, weil Brasilien ist ja doch ein bisschen weiter weg. Ja, Abano im Sommer in einem wunderbaren Kloster. Mit einem, ja, mit einer Energie, wo ich wirklich sage, das ist ein Kraftplatz. Also, das ist eine wunderbare Möglichkeit, dich im August dort kennenzulernen, deine Arbeit kennenzulernen. Und jetzt komme ich nochmal zurück mit dem, wo wir gesagt haben, ja, das könnte den Weltfrieden bestätigen, beschleunigen oder beeinflussen. Was bedeutet das denn für die Teilnehmenden und für deren Umfeld, für die Welt, wenn wir durch die Arbeit den Weltfrieden beeinflussen?
Also erstmal bedeutet das knallharte, konfrontative Arbeit, möchte ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich immer schon, wenn die Teilnehmer zu mir kommen, sofort mein Herz ist dann ganz auf und ist ganz warm und ich habe dann die Leute jetzt schon total lieb, weil ich einfach von mir selber erstens mal in der eigenen Schule, durch die ich selber durchgegangen bin, dann durch die Arbeit, die ich den anderen auch zumute, weiß ich, ich nenne das immer so, the hard work is the hard work. Also die Herzarbeit ist wirklich harte Arbeit. Einerseits wirklich muskuläre harte Arbeit, weil wir ganz, ganz aufrichtig uns alle Themen anschauen. Und da gehört ein bisschen das Thema auch die Dinge, die ich nicht so sehr an mir mag oder die Dinge, die ich gar nicht an anderen mag. Und das immer wieder eine Rückbezüglichkeit zu mir selber ist. Also Friedensarbeit heißt, dass alles, was ich im Außen sehe, also das Schöne, auch etwas mit mir zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel jemand bewundere und sage, boah, wie bist du toll, und das bin ich aber nicht, aber ich finde das so wunderbar an dir und das vielleicht sogar bis hin zur Eifersucht geht oder so, weil ich das so wahnsinnig fantastisch finde, ist eine Antwort, das, was du beim anderen siehst, das ist auch in dir. Mhm. Also brauchen wir nicht, sondern guck, wie die Gelegenheit ist, das in dir aktivieren zu können. Hm. Heißt aber auch, ich fühle mich dir so nah, also in dir erlebe ich etwas von mir, das kenne ich total gut von mir und auf einmal entsteht da so eine wahnsinnige Nähe, sondern sagt, ja genau, also das sind, da sind wir uns dann sehr nah in Ähnlichkeitsprinzip. Also ich sehe mich in dir und dadurch kann ich mich ein bisschen besser sehen, die ursprüngliche Elternfunktion. Ja. Und dann gibt's aber auch Aspekte, da sind Dinge, die finde ich also ganz furchtbar bei dir, also arbeite ich mich da irgendwie ab und dann wäre die Antwort darauf, das, was du dort siehst, das schlummert auch in dir. Mhm. Und da dann durchaus aufrichtig zu sagen, ist das vielleicht ein Aspekt, nicht, dass du das genauso machen würdest, aber dass es ein Samen der Möglichkeit ist, weil wir wirklich davon ausgehen, dass jedes menschliche Verhalten, was man irgendwo sehen kann, in jedem von uns einfach angelegt ist. Und je nachdem ich die Samen bewässere, fängt es an zu wachsen.
Ja.
Und insofern ist es eine sehr aufrichtige, konfrontative Arbeit.
Mhm.
Sehr viel Selbstverantwortung, Selbstbeantwortung erfordert. Und das ist schon ein starkes Stück, das kann man schon sagen. Und es ist aber auch eine wahnsinnig befreiende Arbeit.
Mhm.
Also meine Lehrerin und meine Muse Maria Gomori hat ein wunderschönes Buch geschrieben, Passion for Freedom. Das sagt auch in mir, ich habe Passion for Freedom und zwar inner Freedom, egal wie die äußeren Umstände sind, ist innere Freiheit immer möglich. Und das ist natürlich auch eine wundervolle Prophezeiung, dass egal was das Leben dir schenkt, und das kann sehr schwierig erlebt sein, was das Leben einem schenkt, dass ich die Freiheit habe, auf das in einer positiven, gestalterischen Weise zu antworten, also dem eine Wahl zu geben. Das ist sehr nah an Viktor Frankl, dem Leben Antwort geben und das in den absolut widrigsten Umständen. Und das finde ich eine so tolle Freiheits- und Friedensarbeit, dass ich da gar nicht nachlasse, zu sagen, es wert und mach mit. Aber es ist auch knallhart, es ist wirklich schwierig und ich weiß, wovon ich rede, da ich durch all diese Prozesse immer selber auch durchgegangen bin und es kontinuierlich weiter tue.
Jetzt hast du eigentlich schon meine letzte Frage vorweggenommen, weil die war eigentlich als deine Zusammenfassung jetzt schon beinhaltet. Aber nochmal, was macht dir so richtig, richtig Freude an dem, was du jetzt tust? Also es ist ja sehr rund in diesem Dreiklang. Was macht dir so richtig Freude? Warum hüpfst du morgens aus deinem Bettchen und gehst auf die Reise mit all deinen Dingen? Also ich will jetzt gar nicht sagen, wie groß deine Köfferchen sind, die du immer herumfährst, in dem dein Haus, deine Hüte, deine Tücher und aber auch das, was deine Kleidung ist, alles immer mit dir unterwegs ist. Was macht dir richtig Freude an dem, was du tust?
Ich glaube, ich muss damit beginnen. Ich liebe Menschen. Ich habe immer schon Menschen, also so bin ich, glaube ich, rausgeschlüpft. Ich bin, glaube ich, rausgekommen und gesagt, ich finde Menschen sind total toll. Okay. Ich liebe sie alle. Mhm. Angefangen natürlich mit den eigenen Lieben. Also meine Schwester, meine Eltern, meine Großeltern, die ich kennengelernt habe, aber auch die, die ich nicht kennengelernt habe. Und irgendwie habe ich die auch schon geliebt und irgendwie mich danach gesehnt und gesucht, inklusive eines Sohnes, der nicht geboren wurde und mit dem ich mich auch immer verbunden habe. Und das hat mich, glaube ich, immer auf der Reise begleitet, auf der Lebensreise, Menschen anzugucken und jeder Begegnung so einen Raum zu geben, dass ich hinter das Verhalten gucke. Also ich gucke schnell auf die Schönheit, die ich in jedem Menschen sehe, egal wie der sich verhält. Und da bin ich wahnsinnig sichtig. Und was mich dann begeistert, gerade wenn jemand zu meinem Kurs kommt, und das sage ich nicht selten, sondern so die erste Begegnungsrunde war, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass das, was ich jetzt schon bei dem anderen sehe und wie ich ihn fühle, dass dieses Gefühl bei der Person auch entsteht, zu sich selbst. Mhm. Weil viele durchaus mit Themen kommen, ich fühle mich nicht gut genug und das reicht noch nicht. Und zu Hause habe ich Botschaften bekommen, dass es auch wirklich nicht reicht und dass ich irgendwie nicht passe und dass ich irgendwie seltsam bin und dass man mich gerne anders hätte. Mhm. Also was Körperliches auch richtig zeigt, nicht klein. Und mich begeistert dann, wenn ich das, was ich im anderen gesehen habe, irgendwie nach so einer Arbeit sich zeigt am nächsten. Ich habe also eine ganz wunderschöne Teilnehmerin gesehen, mit der habe ich gearbeitet. Und die kam am nächsten Tag rein und die Körperhaltung war verändert. Die Klamotte war irgendwie so ganz spannend, ein bisschen anders als zuvor. Und die hatte so ein Auftreten, was sagte, ja, ich bin da. Und das hatte mir unheimlich gefallen. Und das sind so Momente, wenn ich merke, jemand ist gerade zu sich selber in eine neue, liebevolle Weise wach geworden und damit so unheimlich schön, attraktiv und die Begegnungen werden dann auch so leicht. Und das begeistert mich total. Wenn erstens mal mir das für mich gelingt, zu mir, wenn es mir gelingt, das zu vermitteln bei anderen und die regelrecht strahlen. Also man merkt dann an, es strahlt jemand aus und dann wird's ganz warm und treibt mich an und das lässt mich in der Begeisterung nicht weniger werden.
Ja, schön.
Wenn, einfach schön.
Ja, und es steckt an. Also ich sehe das ja in unseren Gesprächen und ich habe das Glück, dass wir beide uns heute Abend und morgen auch noch weiter unterhalten können. Ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also wir könnten hier ewig weiter mit dir reden, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber damit man auf jeden Fall mit dir Kontakt aufnehmen kann, werden wir deine LinkedIn-Profile, deine Website, also alles, was die Kontakte zu dir sind, in den Shownotes veröffentlichen. Und ich bin ganz sicher, dass da noch Nachfragen kommen. Eva, du ein großes, großes Dankeschön für dieses Interview. Ich glaube, da haben wir etwas Wichtiges. Du hast etwas Wichtiges in die Welt getragen. Schauen wir, dass viele davon ja sich wachgeküsst fühlen, neugierig werden, sich auf den Weg des Weltfriedens begeben. Weil ich bin ganz, ganz fest der Ansicht, wenn wir mit uns selbst im Reinen, im Frieden sind, dann schaffen wir es mit der Person, die neben uns ist. Dann schaffen wir es im Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, die für uns, ja, mit uns zusammenarbeiten. Und dann schaffen wir es im Großen und Ganzen auch. Ja, ein großes Dankeschön an dich.
Oh, ich danke dir.
Sehr fein. Danke. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.